Hallo David.
Hallo Robert.
Na, wie geht's dir, du Kleine? Was wollte ich noch? Ich wollte heute aus irgendeinem Grund bin ich aufgewacht und wollte dich Gehirnsäure nennen.
Wie, Gehirnsäure? Du bist aufgewacht und das war das Erste, was dir durch den Kopf gegangen ist, mich Gehirnsäure zu nennen?
Ja, ich habe irgendwie, weil ich musste sofort an Saw denken und dachte so, Hirnsäure.
Sprechen wir über den heute?
Wollen wir nicht über den sprechen?
Doch.
Doch.
Der kommt zwar erst Ende November, aber das passt zu Halloween einfach.
Okay.
Wir haben jetzt in, wann ist denn Halloween? Am Wochenende oder nächste Woche?
Nächsten Dienstag, dann wenn wir wieder aufnehmen, ist Halloween. Und ich habe mir nämlich mal überlegt, weil wir reden heute über Saw 10. Es wird also ein wenig blutig, es wird ein bisschen monströs. Dann reden wir über Poor Things. Bisschen schaurig, fast frankensteinhaft. Wir reden über Sound of Freedom. Es wird also auch ein bisschen christlich.
Mhm.
Und ich rede über Halloween Park. Es wird also auch ein bisschen Halloweenhaft. Insofern kommt da einiges zusammen. Dachte ich, macht es doch mal Sinn, darüber zu reden. Was ist denn eigentlich Halloween zum Trivia? Wo kommt das her? Und wollte dich mal fragen, hast du irgendeine Ahnung? Weil ich muss ehrlicherweise gestehen, meine Frau Gina liebt das ja. Du weißt das, und wir gestalten immer unseren Vorgarten. Aber so wirklich wissen, was das eigentlich ist, das habe ich nicht.
Ja doch, Halloween wurde damals gegründet von dem Typen, der auch HelloFresh erfunden hat. Der hatte irgendwie so einen Run und hat gedacht so, ey, HelloFresh gerade erfunden, lass doch noch Halloween jetzt erfinden. Und das hat er gemacht, weil er großer Fan von Kürbissen ist, die er sich gerne bei Koro bestellt, die ja in Großpackungen auch getrocknete Pfirsiche anbieten, oder?
Du bist ziemlich nah dran. Die Frage ist eher, also nein, du bist sehr weit weg. Die Frage ist, was verbindest du denn mit Halloween? Gibt es für dich bestimmte Bräuche, wo du sagst, oh, das ist typisch Halloween?
Also bei Halloween habe ich versucht, immer die Lichter auszumachen, damit die Kinder, die bei mir klingeln, nicht merken, dass ich da bin, weil ich zum Beispiel nie was da habe. Ihr seid da ja ganz anders. Ihr macht ja für die ganze Nachbarschaft ein regelrechtes Fest. Ich will aber nicht gestört werden. Nun haben wir aber das Glück, dass wir hier bei uns jetzt im Haus keine Kinder haben und deswegen niemandem auch Süßigkeiten geben müssen. Ich bin also fein raus. Aber früher in den Wohnungen, wo ich gewohnt habe, da gab es das tatsächlich, dass geklingelt wurde.
Okay.
Das ist so mein Ding. Und ich mag eigentlich, dass zu dieser Zeit sich das so etabliert hat, dass die Horrorfilme gestaffelt quasi erscheinen. Das ist für mich so das Schönste eigentlich.
Aber damit hast du ja eine Sache schon mal benannt. Es kommen oft Kinder, die was Süßes wollen, sonst gibt's Saures. Das ist eine Sache, die man von Halloween kennt.
Mhm.
Die zweite große ist, es wird sich verkleidet. Und die dritte, die wahrscheinlich jeder kennt, ist der Kürbis mit der Kerze drin.
Mhm.
Und all diese Dinge reichen sehr weit zurück. David, lehn dich ein wenig zurück. Es gibt einen kleinen Abstecher in die Geschichte, warum Halloween gar nicht so genau hergeleitet werden kann und was das Christentum damit zu tun hat. Denn am 31. Oktober feiern wir den Reformationstag. Also weder du noch ich, weil soweit ich weiß, sind wir beide nicht christlich oder beziehungsweise folgen weder dem sind weder Evangelien noch sind wir Katholiken. Und am 1. November gibt es Allerheiligen und am Tag danach aller Seelen. Also erst kommen die Evangelien, dann die Katholiken mit ihrem Fest. Und genau da rein fällt Halloween am 31. Oktober, ist doch ein bisschen merkwürdig. Also da merkt man schon, es gibt so ein bisschen Verwischungen, auch wenn man zurückschaut, weil die ersten Anfänge rund um die Bräuche von Halloween reichen bis ins 8. oder auch 1. Jahrhundert zurück. Aber man kann nur einiges davon einigermaßen zuordnen. Was man weiß, ist, aus welcher Region es kommt. Weißt du, woher Halloween kommt? Aus welcher Region dieser Welt?
Nee.
Okay, so Wales, Schottland, aber vor allem Irland. Also aus der heidnischen Region, speziell der Kelten. Und damals feierte man, und dann kommt auch das sogenannte Samhain-Fest. Das ist ein, da muss ich an dich denken, weil Samhain, das ist ja im Grunde dein Name zum Teil mit drin, ist der Totengott aus jener Zeit. Aber da ist man sich auch nicht ganz sicher, weil, dies, wie gesagt, alles so ein bisschen verwaschen und verwurstelt ist. Und da feierte man Ende Oktober den Beginn des neuen Jahres. Und das heißt, die Ernte wurde eingefahren, da kommt so ein bisschen Erntedankgefühl rein. Die Tiere wurden in die Ställe gebracht. Und um das zu zelebrieren, hat man große Lagerfeuer auf Hügeln gemacht mit den toten Knochen des Schlachtviehs. Es wurde also schon so ein bisschen morbide. Und man glaubte auch, dass die Toten zurück nach Hause kehren können, in die Heimat zurückkehren. Und um sich aber auch vor denen so ein bisschen zu verwehren, hat man sich teilweise verkleidet, hat sich die Köpfe von toten Tieren aufgesetzt oder sich auch als Dämonen und Geister verkleidet, um nicht erkannt zu werden. Das finden generell übrigens die Christen alles nicht nicht so toll, weil vor allem aller Heiligen und aller Seelen, wo man im Stillen, an diesen stillen Tagen, den eigenen Märtyrern gedenkt oder auch den Seelen im Fegefeuer, weil das stille Tage sind, mögen sie an Halloween, ähnlich wie bei der Walpurgisnacht nicht, dass das quasi ein sehr lautes Fest ist und dass dabei eben teilweise auch Vandalismus ein Thema ist. Denn Süßes, sonst gibt Saures, sorgte tatsächlich oft für Probleme, weil Häuser eben auch beworfen wurden und Dinge kaputt gemacht worden sind, wenn man nicht Süßes bekommen hat. Finde ich ehrlicherweise sehr spannend an dieser Stelle. Und Halloween selbst als Wort ist quasi ein Zusammenzug aus All Hallow Eves. Das heißt also der Tag vor Allerheiligen, was ja gerade im Christentum immer wichtig ist. Vor großen Festen ist der Abend davor heilig. Das kennen wir in der Osternacht oder vor allem bei Heiligabend. Weil da feiern wir vor Weihnachten den Heiligen Abend. In der ganzen Welt gibt es die Geschenke und Bescherung erst am 25. Bei uns aber schon am 24. Dezember. Weswegen man hier auch diese Vermischung wieder sieht zwischen der keltischen Kultur, die ganz früh christianisiert wurde. Und dementsprechend kommt so dieser erste Brauch, warum man sich denn eigentlich verkleidet. Was ich aber besonders skurril auch finde, ist, dass im Satanismus der 31. Oktober eine besondere Rolle spielt, denn er gilt dort anscheinend, das berichten Satanisten, die zum Christentum gewechselt sind, als Geburtstag des Teufels. Und am 31. Oktober werden oft Babys und Kinder und Jugendliche geopfert im Satanismus, weil Gott sie besonders liebt. Und dementsprechend ist das nochmal ein ganz besonderer Graus.
Es gab schon den Kalender, als Satan geboren wurde, das ist ja interessant.
Ja, anscheinend ist der Geburtstag des Teufels im Satanismus der 31. Oktober. Was ich aber wirklich süß finde, neben diesen Geschichten, wo es ursprünglich herkommt, dass man sagt, ein neues Jahr fängt an, es ist ein besonderer Tag bei den Kelten gewesen, man verkleidet sich, man glaubt, die Toten kehren zurück, wo man eben so dieses Morbide vom Halloween merkt, ist dieses Bild vom Kürbis mit der Kerze. Kennst du die Geschichte dahinter?
Nee.
Die würde ich dir gerne kurz erzählen. Hast du jemals von Jack Oldfield gehört? Sagt dir der was?
Mike Oldfield, das war es aber auch schon.
Jack Oldfield, das ist eine irische Sage und die ganze Geschichte mit den Kürbissen kommt aus Irland und den Iren sowieso Halloween, die im 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert sind. Und dann kam es durch die Popularität wieder zurück nach Europa, was die Christen sich auch schwer tun, weil das eben auch ein sehr kommerzielles Fest ist. Ist es so, dass Jack Oldfield, auch genannt Stingy Jack oder Drunk Jack, und du kennst ihn vielleicht als Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, so nennt man die Laternen, war ein Hufschmied, der besonders, der war nicht freundlich. Der war gerne jemand, der getrunken hat, der war aufbrausend, der war, sagen wir mal, der war ein Arschloch. Und Jack Oldfield oder Jack O'Lantern saß eines Tages in einer Bar, hat sich wieder mal betrunken, als der Teufel reinkommt und ihm sagt, das war's jetzt, Jack, ich nehme dich mit in die Hölle. Und Jack hat gesagt, was jetzt schon? Können wir wenigstens noch einen Drink trinken? Und der Teufel hat ihm gesagt, ist okay, du kannst noch einen Drink haben. Aber Jack hatte kein Geld dabei, weswegen sich der Teufel in eine 6-Pence-Münze verwandelt hat, damit er seinen letzten Drink trinken kann. Finde ich erstmal nett. Aber Jack, so schlau wie er war, nahm die Münze, packte sie schnell in sein Portemonnaie, wo er auch ein kleines metallernes Kreuz drin hatte. Und so konnte der Teufel nicht raus aus dem Portemonnaie. Und so verhandelte er mit Jack. Und Jack hat gesagt, ich möchte noch weitere 10 Jahre leben. Und so hat er dem Teufel einen Streich gespielt. Und der Teufel ist fort gewesen. Und Jack konnte 10 Jahre weiterleben. Aber 10 Jahre später, wieder am 31. Oktober, wie damals in der Bar, kommt der Teufel zurück und sagt, Jack, jetzt ist es soweit, ich nehme dich mit in die Hölle. Und Jack sagt, okay, aber ich will noch eine letzte Mahlzeit haben, nämlich einen Apfel. Und so wurde der Teufel, so freundlich wie er war, zu einem Helfer, kletterte auf einen Apfelbaum, um Jack seinen letzten Apfel vor seinem Tod zu geben. Aber Jack, so schnell wie er war, hat mit einem Messer ein Kreuz in den Baum geritzt und deswegen konnte der Teufel nicht von diesem Baum heruntersteigen und durfte erst wieder befreit werden, indem Jack ihm den Wunsch bzw. den Schwur abverlangte, dass er niemals in die Hölle käme. Soweit verstanden?
Mhm.
Aber dann, eines Tages, viele Jahre später, ist Jack gestorben. Problem ist nur, Jack war ein Arschloch. In dem Himmel wollte ihn niemand haben, also schickte man ihn in die Hölle. Und auch in der Hölle sagte der Teufel, ich habe dir versprochen, deine Seele nie zu mir zu nehmen. Und deswegen wandelt Jack auch heute noch am 31. Oktober jede Nacht über die Erde und sucht umher. Und der Teufel war so gnädig ihm, teils aus Wut, weil er ausgetrickst wurde, teils aber auch, weil er ein wenig feinfühlig war, ihm ein glühendes Stück Kohle aus der Hölle zu geben. und eine Rübe. Und damit Jack sehen konnte, hat er das Stück Kohle in die Rübe gepackt und läuft damit wie in einer Laterne ringsherum über den Erdball. Und weil in Amerika Kürbisse schneller wuchsen, kam das Bild heraus, dass man eine Kerze in einen Kürbis gesteckt hat. Und deswegen gibt es Jack O'Lantern oder auch in Deutschland das Rübengeistern. Das ist die Geschichte von Jack Oldfield, der immer noch nach anderen Geistern sucht. Und deswegen stellen wir sie in den Garten, um ihm zu zeigen, hier ist schon ein Geist zu Hause, du brauchst uns nicht heimsuchen. Das ist die Geschichte hinter den Kürbissen. Finde ich ehrlicherweise ganz schön, auch wenn sie etwas lang war.
Interessant. Jetzt weiß ich Bescheid, wo die Kreatur, die ich letzte Woche in Dark Harvest entdeckt habe, den ich habe ich ja im letzten Podcast besprochen, herkommt. Danke dir dafür. Und ich denke, wir sagen damit herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
So, langes Trivia, David. Ich weiß, du magst aber nicht, wenn es so ausschweifend ist, aber.
Nö, alles gut. Hier geht es ja auch nicht um mich. Ich fand das auch interessant. Vor allen Dingen bei Halloween bin ich generell bei solchen Themen, die sich so mit einer eigentlich christlichen Herkunft oder religiösen Herkunft so ein bisschen noch andocken, da bin ich nicht ganz so drin. Aber es passt dazu, dass wir heute über einen sehr religiösen Film sprechen. Unter anderem, ich wollte dir ganz kurz eine News mitteilen, um mal kurz abzuholen. Hast du mitbekommen, dass der zweite Teil von Mission Impossible verschoben wurde?
Das hat mir Gina vor, ich würde sagen, 10 Minuten vor dieser Aufnahme geschickt auf 2025, richtig?
Ja. Das ist wirklich abstrus, dass die Studios wirklich lieber Millionen an Verlusten auch im Jahr 2024 eingehen, also diesen Gamble eingehen, statt sich einzulassen auf faire Bezahlung für die Schauspieler.
Ich dich hier gerade fragen, das sind die Hintergründe der Schauspielerstreik?
Also es gäbe für mich keine andere Erklärung. Ne? Die sind jetzt, glaube ich, es hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass der erste Teil ja gefloppt ist. Was man gerade auch hört, ist, dass der zweite Teil nicht Teil 2 heißen wird. Es war ja so, dass der erste Teil hieß Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Und dieses Part 1, das sagen ja einige Analysten, soll dem Film geschadet haben, weil Leute das nicht mögen, dass sie, dass so Filme zweigeteilt werden. Das kann mal funktionieren, aber selbst einen Dune oder jetzt auch Spider-Man Across the Spider-Verse zum Beispiel, die haben alle darauf verzichtet, da diesen Part 1 ranzupacken. Und bei Mission Impossible nehmen die Analysten an, dass das auf jeden Fall ein Teil des Problems sein könnte. Und deswegen soll wohl bei Teil 2 jetzt dieses Part 2 weggelassen werden. Und die Frage ist so ein bisschen, wird Teil 1 so im Nachgang jetzt einfach umbenannt, klammheimlich? Also dass sie das dann einfach nur Dead Reckoning nennen und sie einen zweiten Teil kriegt dann einen anderen Namen? Das wird interessant sein zu sehen. Aber im Grunde geht es, glaube ich, darum, dass, weil der Film sollte, glaube ich, im Frühjahr nächsten Jahres starten. Und da ja immer noch nicht abzusehen ist, wie es jetzt mit den Streiks weitergeht und viele Filme verschoben werden, stapelt sich das jetzt im Jahr 2024.
Und da muss man, glaube ich, auch gucken. Mission Impossible mit dem Dead Reckoning Einspielergebnis und Dune ist ja, glaube ich, jetzt ein März-Titel. Ne? Also der hat eine große Sogkraft. Der wird bestimmt 4 bis 6 Wochen danach alles so ein bisschen aufsaugen.
Ja. Und Mission Impossible 1 lief, also Dead Reckoning 1 lief ja jetzt in einem sehr, sehr engen Feld. Also im Juni, Juli war es ja so eng mit The Flash und Indiana Jones. Und auch da war ja so ein bisschen die Vermutung, dass sich die Filme gegenseitig kannibalisiert haben. Und ich glaube, den Fehler wollen die einfach nicht nochmal machen, sich da in so ein extrem enges Feld zu setzen. Ein ganzes Jahr den zu verschieben, finde ich ehrlich gesagt krass. Gerade weil der erste Teil liegt dann 2 Jahre zurück, wenn der im Jahr 2025 in die Kinos kommen wird. Aber auch da ist dann die Frage, wie sehr machen sie da einen zweiten Teil draus. Also es könnte mir sogar vorstellen, dass sie da retroaktiv einiges sogar noch an der Story verändern und dass ja diese Verbindung zum ersten Teil vielleicht sogar versuchen, so wenig wie möglich herauszustellen.
Ist ja auch ganz spannend, weil Francis Lawrence hatte ja auch diese Tage sich öffentlich dazu geäußert, dass er bereut, dass er damals Tribute von Panem, Mockingjay, in zwei Teile gesplittet hat, das Finale. Mhm. Also das scheint jetzt wieder ein Thema zu sein, dieses Auseinanderreißen von Stoffen, weil mal im Publikum die Grenze gekommen ist, wo sie sagen, nee, das ist mir dann zu viel. Ich höre das jetzt auch ganz viel bei Killers of the Flower Moon, ne? Ab gewissen Längen, dass die Leute sagen, nee, Mann, das kann ich mir nicht im Kino geben. Egal wie gut er ist, ich kann da nicht 3,5 Stunden sitzen.
Ja, ich habe dieser Tage auch einen Film gesehen, der extrem lang war. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Nämlich den Taylor Swift-Film habe ich mir angeschaut. Das Ding geht fast 3 Stunden. Ja. Und das ist halt ein Konzertfilm. Ne? Dadurch ist es ein bisschen so, als wäre man auf so einem Konzert. Aber ich werde nachher darüber reden. Es ist krass, wie lang diese Dinger alle geworden sind. Und das zum Teil ohne Pause. Ne? Früher gab es ja bei so Sachen wie Herr der Ringe, das weiß ich noch, da ist in der Mitte eine Pause gemacht worden. Das passiert ja heutzutage fast gar nicht mehr.
Ich weiß das gar nicht, weil ich war schon so lange in keiner regulären Vorstellung mehr von so großen Blockbustern, weil wir die natürlich ja immer in Pressevorführungen oder Premieren auch sehen müssen vorher. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das heute ist, so ab 2,5 Stunden, ob da wird echt keine Pause mehr gemacht.
Ich bin ehrlich gesagt da ganz bei dir. Wir gucken die Filme ja alle vorher, sodass ich es nicht mit Gewissheit sagen kann. Bei Taylor Swift war es jetzt aber so, dass keine gemacht wurde. Kann aber ein bisschen damit zu tun haben, weil dieser Film ohnehin relativ viele Vorgaben vom Konzertveranstalter bekommen hat.
Ihr könnt uns das ja gerne bei Spotify beispielsweise in die Kommentare dann unten drunter schreiben, falls ihr Killers of the Flower Moon gesehen habt, ob der mit oder ohne Werbung bei euch lief. Wäre ja mal ganz interessant.
Genau.
Gut, mit welchem Film wollen wir denn heute beginnen?
Wollen wir direkt mit Sound of Freedom starten?
Können wir machen. Kurz bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich meine Kritik gedreht. Ich habe sehr viel auf dich verwiesen und dein Video. Und wie gut du das aus meiner Sicht aufgearbeitet hast und dann noch meinen Senf dazu gegeben. Und können wir sehr, sehr gerne machen.
Ich hatte im Vorfeld, vielleicht um das mal herzuleiten, ich sage es in meinem Video ja auch, natürlich habe ich im Juli davon mitbekommen, der ist ja da in den USA am 4. Juli gestartet und irgendwann hörte man dann hier bis hierher, dass da drüben ein riesiges Theater, ein regelrechter Medienzirkus darum abgefeuert wurde. Und dann kamen die Kommentare, und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei dir. Ich habe es von den Kollegen von Filmstarts und Moviepilot gehört. Überall wurde immer wieder gesagt, na, warum sagt ihr nichts dazu? Traut ihr euch denn nicht? Und so richtig dazu sagen wollte ich vorher nichts. Ich hatte überlegt, dachte aber, den Film haben wir jetzt noch nicht gesehen. Und jetzt, wo wir ihn aber gesehen hatten, letzten Montag, da war für mich dann aber auch ganz klar, du kannst diesen Film eigentlich nicht besprechen, ohne das Ganze drumherum zumindest zu erwähnen, weil dafür ist das Thema einfach zu groß. Deswegen hatte ich mich dazu entschlossen, mal eine Filmkritik auf eine andere Art und Weise anzugehen, nämlich so ein bisschen journalistisch aufzubereiten, was ist passiert.
Das heißt, in dem Fall, David hat ein 22-Minuten-Video hochgeladen und die ersten 14 Minuten beschreibt er quasi den gesamten Weg schon seit der Entstehung über bis zu dem Punkt, wo wir den Film sehen konnten, sowohl unsere Wahrnehmung als auch was da drüben passiert ist. Und ich finde, du machst das sehr, sehr gut. Also auch hier ganz öffentlich großes Lob dafür, dass du dich da so reingearbeitet hast. Und ich hatte vor allem auch beim Schauen das Gefühl, dass das so neutral, wie das geht, alles wieder gegeben wurde und hat mir auch zur Einordnung nochmal geholfen, denn ich habe ja genau wie du sagst so viele Kommentare bekommen, die immer, da bist du es vielleicht mal von mir halt so in die Richtung ging, Robert, warum redest du nicht über Sound of Freedom? Wie kannst du nicht über diesen Film reden? Bist du wie alle anderen, die diesen Film verschweigen? Also so ging es los, wo ich so dachte, hä, was für ein Film? Warum habe ich den nicht auf dem Schirm? Ich habe doch meine Jahresvorschau noch gar nicht von gehört. Und je mehr die Wochen vergingen, umso von passiv-aggressiv zu aggressiv wechselten diese Kommentare. Ja. Immer dann mehr so, du bist für Kindesmissbrauch und Kindesentführung. Ja. Wenn du das nicht machst, wie kannst du mit deiner Reichweite und immer mehr, noch gestern schrieb mir einer, kannst du bitte deine gehässige Stimme aus dem Podcast gegenüber Sound of Freedom nicht bei der Kritik verwenden? Dieses Thema hat mehr Respekt verdient. Also es war wirklich noch bis kurz vor Ende, kommen diese ganzen Kommentare rein, bis wir tatsächlich diesen Film letzte Woche mal sehen konnten. Und ich gebe dir recht, bis zu einem gewissen Grad ist es möglich, über einen Film für sich zu reden. Aber hier ist aus meiner Sicht, und ich denke ja auch aus deiner Sicht, Die Störgeräusche und das Ganze drumherum nehmen ungefähr 80% dieses Films ein und der eigentliche Film vielleicht 20% des Daseins, des gesamten Projektes und alles, was da ringsherum passiert und geschehen ist. Und deswegen funktioniert das eben nicht, ganz allein den Film zu besprechen.
Wollen wir es am ehesten so aufziehen, dass wir über den Film sprechen, oder soll ich erst mal herleiten, was im Vorfeld passiert ist?
Das können wir ganz so machen, wie du das gerne möchtest.
Lass mal dann zumindest sagen, worum es in Sound of Freedom geht.
Okay, also in Sound of Freedom habt ihr ein Biopic, Drama, Thriller, und das ist die Geschichte beruhend auf die real existierenden Person Tim Ballard. Der ist Special Agent bei der Regierungsbehörde in den Vereinigten Staaten von Amerika im Homeland-Bereich und arbeitet dort im Bereich Kinder- und Menschenhandel und versucht dort Menschen festzusetzen, die Material, also kinderpornografisches Material beispielsweise konsumieren, austauschen. Und der merkt aber, dass die eigentlichen Strippenzieher, dass er nur die Spitze des Eisberges dort erlebt, die sitzen viel, viel tiefer. Und dass das ganze Geschäft dahinter so groß ist und mit dem Leid dieser Kinder Geld verdient wird. Und das sind natürlich die schützenswertesten Wesen unter uns. Sodass er beschließt, er muss seinen Job, den hängt er an den Nagel und geht da ganz tief rein. Gründet auch eine Organisation, die Operation Underground Railroad, und will Menschen oder will Kinder befreien, die Opfer von Kindesentführungen und Menschenhandel sind. Und natürlich auch das, was alles dann dahinter folgt, meist sexueller Missbrauch. Und das ist ja erstmal ein ganz ehrenhaftes und wichtiges Thema und auch eine Sache, die dir da folgt. Und genau auf diesem Pfad folgt A Sound of Freedom diesem Mann und dann einem kleinen Jungen namens Miguel, den er befreit, und vor allem die Suche nach dessen Schwester, die ebenfalls verschwunden ist. Und die wird sehr weit führen und führt uns dann quasi durch dieses Leben dieses sehr heroisierten Tim Ballard, gespielt von Jim Caviezel. Ich glaube, das trifft es so im Inhalt.
Genau, also im Grunde eigentlich ein Thema, wo man sagen kann, wichtig, eines, das aufrührt, eines, das die viele Leute zu Tränen auch wohl schon gerührt haben soll, und eines aber auch, dass dieser Film, anders als die Macher gerne verkaufen wollen, jetzt nicht zum ersten Mal aufgreift. Es gibt zahllose Filme, die sich mit dem Thema Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, Kindesentführung, wo Kinder in Sklaverei irgendwie verschifft werden, auseinandersetzen. Und Sound of Freedom tut es jetzt aber auf eine Art und Weise, die ich persönlich, wenn wir jetzt mal auf den Film zu sprechen kommen, ehrlich gesagt kritikwürdig finde, weil es halt sehr um diesen Tim Ballard geht. Und Kritik, die im Vorfeld aufkam, und da können wir jetzt vielleicht mal kurz aufgreifen, was war denn los um diesen Film, waren zwei Dinge. Tim Ballard, der Mann, um den es hier geht, gespielt von Jim Caviezel, hat diese Operation Railroad Underground im Jahr 2013 gegründet, und seither kommen immer mal wieder Stimmen auf, die aussagen, dass er seine Geschichte oft sehr überinszeniert. Also er steht wohl häufig auch auf Gala-Veranstaltungen, wo er Geschichten erzählt, die erinnern an kleine Kinofilme. Und das wiederum, wenn man diesen Film betrachtet, kann man es eigentlich kaum ausblenden, dass diese Geschichten existieren über Tim Ballard. Eine Sache zum Beispiel, die der Film macht, ist, dass er mit jeder Minute, die der Film läuft, immer abstruser wird, immer mehr in so Gefilde abdriftet, die einfach nicht der Realität entsprechen können. Was schwierig ist bei einem Film, der da wird per Titlecard wird darauf aufmerksam gemacht, dass das ja hier eine wahre Geschichte sein soll. Alle Beteiligten sagen die ganze Zeit, das soll eine wahre Geschichte sein. Und nun ist mittlerweile von Tim Ballard selbst bereits schon in Interviews bekannt gegeben worden, dass das Ende komplett erdacht ist. Also diese ganzen Momente, wo er dann sich in so alleine auf so eine fast Rambo-artige Odyssee begibt, um ein Mädchen aus den Fängen von Kindesentführern zu befreien, ist alles Blödsinn. Das hat er bereits zugegeben. Und das ist für den Film dann schwierig. Und diese kritischen Stimmen, die im Vorfeld aufkamen, es gab Artikel, mehrere von der Vice, es gab aber auch noch von anderen Magazinen. Ich weiß jetzt gerade nicht, es gab noch ein weiteres, das dann Recherchen angestrebt hat. Und zwar schon weit bevor der Kinofilm in die Kinos kam, nämlich im Jahr 2020, wurde dann gesagt, dass dass viele dieser Zahlen nicht belegt werden können, dass sie teils übertrieben wirken, dass Tim Ballard wohl auch die Spendengelder, die da bei ihm einlaufen, man weiß nie so wirklich, wohin wandern die? Was wird mit diesen Geldern eigentlich gemacht? Er lädt gerne Videos ins Internet, wo er die Einsätze zeigt, wo Kinder dann befreit werden, ohne dann aber die Persönlichkeitsrechte der Kinder zu schützen. Also was er wohl am Anfang gar nicht gemacht hat, ist die Gesichter zu verfremden, was völlig abstrus ist, ehrlich gesagt. Und das sind Dinge, die man auf jeden Fall anmerken kann. Das andere Problem ist Jim Caviezel, der im Vorfeld jetzt auch schon seit einigen Jahren auffällt durch sehr radikale Ansichten. Der hat sich dann der QAnon-Bewegung zugewandt, erzählt dann von Adenochrom, ja, so einer Wunderdroge, die die Eliten nutzen, um ihr Blut zu verjüngen.
Und aus dem Blut von Kindern oder dem Angstschweiß von Kindern hergestellt.
Ja, aus Adrenalin. Ja. Die immer dann, wenn Kinder besonders ängstlich sind, wird der Adrenalingehalt so in die Höhe schnellen, dass das dann benutzt werden kann, um diese Droge herzustellen. Ne? Ich persönlich muss sagen, ich habe das auch in meinem Video nicht gemacht, darauf weiter einzugehen. Es gibt Dokumentationen dazu. Ich hatte auf eine vom ZDF verwiesen, weil das eine ist, die fand ich relativ gut. Da wird unter anderem gesagt, dass man Adenochrom, dass man das überhaupt nicht aus Blut herstellen muss. Das kann man mittlerweile künstlich herstellen. Es gibt also eigentlich gar keinen Grund, das Kindern abzuzapfen. Und es ist auch nicht belegt, dass das tatsächlich einen verjüngenden Effekt hat. Aber das würde jetzt zu weit führen, darauf weiter einzugehen.
Ja.
Und die Stimmen der Leute in den USA, die sich davon getriggert fühlten, gingen meistens in die eine Richtung. Es wurde dann aus diesen kritischen Stimmen wurde gemacht, aha, ihr wollt diesen Film totschweigen, ihr wollt ihn verbieten. Auf der einen Seite wurde gesagt, so Mensch, Tim Ballard, das nur weil er nicht sagt, wo das Geld hingeht oder wie viele Kinder er wirklich gerettet hat oder weil er manche Dinge übertreibt, heißt es doch nicht, dass er trotzdem gute Arbeit...
Ganz kurz, was ich auch ein bisschen spicy noch fand, ich wusste das nicht. Wusstest du, dass er seinen Posten geräumt hat in seiner Organisation?
Ja, jetzt im August, weil er wegen sexueller Nötigung angeklagt wurde in mehreren Fällen. Das wollte ich aber in mein Video nicht mit reinnehmen. Ich hatte es erst gesagt, habe es dann aber hinterher rausgeschnitten, weil ich dachte, das führt auch ein bisschen zu weit. Das ist jetzt im Nachgang passiert und hatte eigentlich mit dem Kinostart von Sound of Freedom halt nichts mehr zu tun.
Ja, ich meine, wenn wir über die Person Tim Ballard gerade sprechen, dann ist das schon, finde ich, für das Gesamtbild zumindest auch nochmal so eine Note, wenn gerade aus der Ecke immer wieder dann quasi aufgedröselt wird, man wäre gegen etwas und dann kommt, also ich finde, ich will es zumindest mal, dass es mit im Bewusstsein ist, dass das ein Fakt ist.
Ja, ja. Er macht dann natürlich selber daraus, das hat er schon auf Social Media gepostet, dass seine Anhänger bitte auf keinen Fall glauben sollen, was da über ihn gesagt wird, weil das sei jetzt eine Schmutzkampagne, um ihn nachträglich in den Dreck zu ziehen. Man wolle ihn zum Schweigen bringen. Und es ist natürlich auch wieder Futter für diejenigen, die einfach auch gar keine Gegenperspektive sehen möchten. Da muss man sagen, ein Punkt ist, dass sich viele Medien, die Mainstream-Medien in Anführungszeichen, leider zum Teil darauf eingeschossen haben. In den USA finde ich, ich hatte mal wirklich stichprobenartig geguckt, war die Kritik zum Teil halbwegs ausgewogen. Es gab zum Beispiel Magazine wie die Variety, die ja eins der großen Branchenmagazine ist, die haben eine positive Kritik abgegeben. Es gab da einige positive Kritiken. Im Großen und Ganzen fanden das viele Magazine aber ehrlich gesagt ein bisschen, ne, so wie wir, das werden wir ja gleich besprechen, fanden den Film eher langweilig beziehungsweise nicht der Rede wert und haben das dann auch so geschrieben, haben diese Verbindung zu QAnon, haben diese Verbindung von Tim Ballard zu diesen Kritikpunkten gar nicht großartig einfließen lassen. Aber es gab Medien, die das getan haben und leider auch hier in Deutschland. Ne, es gibt so die Süddeutsche Zeitung titelt zum Beispiel genau damit, dass es ein QAnon-Film sei und da spielt man natürlich den Leuten auf der Seite, die da unbedingt eine Verschwörung gegen Sound of Freedom sehen möchten und die das als großes Verschweigen und als Medienhetzkampagne inszenieren möchten.
Ganz kurz würde ich eine Sache kurz noch einfliegen, dass man über die Historie wissen sollte. Dieser Film ist 2016 in Auftrag gegeben worden von 20th Century Fox damals und wurde 2018 gedreht, war 2019 fertig. Und als dann Disney Fox kaufte, ist dieser Film quasi in der Verhandlungsmasse mit übergegangen. Aber Disney wollte den nicht machen. Und die Produzenten brauchten lange Zeit, um den rauszulösen, um ihn dann selber irgendwie vertreiben zu können oder einen Vertrieb zu finden. Dieser Film ist also schon seit fast 5 Jahren fertig und ist noch vor dieser ganzen Corona-Verschwörung, QAnon-Bewegung, alles, was dazugehört, nämlich entstanden. Nur um das mal zuzuordnen noch.
Ja, ja. Auf jeden Fall spielt das diesen Leuten in die Hände, die da unbedingt eine Verschwörung sehen wollen. Und das ist so ein bisschen ja die Grundlage dafür, dass man jetzt hier einen Film hat, der voll in diesen inszenierten Culture War, der in den USA richtig tobt, aber der jetzt mittlerweile auch in Deutschland ja schon angekommen ist, der sich ja auch zeigt durch diese krasse Wokeness-Debatte. Das haben wir ja hier wirklich zuhauf. Es gibt immer mehr deutsche YouTube-Kanäle auch, die, ja, muss man fast sagen, sich als Filmkanal schimpfen, aber eigentlich nichts anderes machen als viele dieser Kanäle, die es da drüben gibt. Sowas wie Nerdrotic zum Beispiel, wirst du wahrscheinlich nicht kennen, noch am ehesten The Critical Drinker. Den finde ich noch am wenigsten schlimm von diesen ganzen Kanälen, bei denen man aber merkt, sie schießen sich ein auf Hasskampagnen gegen Hollywood. Es geht viel darum, welche Filme sind woke, welche Filme sind scheiße. Am ehesten geht es gegen Disney. Und ganz häufig ist da dann zum Beispiel Tom Hanks auf dem Cover von irgendwelchen Thumbnails. Es ist ganz absurd, das zu sehen. Und das nehmen mittlerweile viele deutsche Kanäle auf. Da wird dann schon ein Jahr, bevor Schneewittchen in die Kinos kommt, dagegen gehetzt, gegen alle möglichen Sachen. Und unter anderem auch Sound of Freedom gelobt, der hier ja noch gar nicht gezeigt wurde. Und ja, da stehen wir jetzt bei einem Film, der sich, wie ich finde, und jetzt kommen wir mal zu der Kritik, bei dem sich herausgestellt hat, dieses ganze Theater ist dieser Film nicht mal im Ansatz wert. Der ist höchstens mittelmäßig und das auch nur mit 3 zugedrückten Augen.
Ja, also was uns bei Sound of Freedom aus meiner Sicht erwartet, ist, um ein paar positive Sachen zu nennen, ein Film, der hier und da ganz schön fotografiert ist. Mhm. Der hat eine gute Kamera, der kreiert ein paar gute Bilder. Der geht, was Sets angeht, an Orte, die sich immer auch nach In-Camera anfühlen, wortwörtlich an Grenzen. Der geht in den Dschungel, der geht dahin, wo es ein bisschen rough aussieht. Und hat auch mit Bill Camp zum Beispiel einen Darsteller, der so aussieht, als würde er in diesem Milieu auch agieren und vermitteln können. Und dann bin ich aber auch schon ein bisschen am Ende von dem, wo ich sage, das mochte ich. Und dann kommen die großen Abers. Und die beiden größten sind einmal Jim Caviezel selbst, nicht mit all dem, wie er sich in der PR äußert zu dem Film, sondern ich finde, der spielt ziemlich schwach. Der hat eine gewisse physische Präsenz, das kann man ihm zugutehalten. Darüber hinaus wirkt der so leer und tot in den Augen, finde ich, in Sound of Freedom. Dass ich dieser Figur, dieses Leid und dieses Durchdringen und diesen Willen dahin zu gehen, das, was man, wenn man sie schon diesen Film so heroisch aufzieht, das sehe ich überhaupt nicht bei ihm. Der wirkt immer wieder so, als wären einzelne Szenen noch in der Probe entstanden, wo man die Kamera hat heiß mitlaufen lassen. Es gibt so, ich würde schon sagen, sehr anstrengende Pausen, wo er sich dann ins Halblicht dreht im On und dann dir was von Gott erzählt. Also Gotts Kinder stehen nicht zum Verkauf. Dieser Satz wird 2 oder 3 Mal immer wieder so klar gesetzt, dass dann man versteht, aha, aus dieser Richtung weht das Ganze. Aber vor allem finde ich, der trägt diesen Film einfach nicht. Und das zweite und finde ich noch viel größere Problem ist, wenn wir über Kindesentführung und Kindesmissbrauch reden, dann nimmt dieser Film für sich in den Anspruch oder zumindest die Fans, die uns viel kontaktieren, dass es darum ginge. Für mich fühlt es sich in Sound of Freedom an, wie als wäre das Thema das Vehikel, denn die tatsächliche Position dieser Kinder oder dass die Kamera auch nur mal auf Augenhöhe diesem begegnen würde. Ich glaube, jeder Shot ist von oben auf diese Kinder. Die findet nicht statt. Und damit wird dieses hochemotionale, wichtige und ernstzunehmende Thema fast wie so ein Schutzschild, so habe ich es immer wieder empfunden, um diesen Helden zu erzählen. Und da kippt das für mich auf eine unangenehme Art und Weise, wie es eben nicht sein sollte, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist was, was mir immer wieder beim Film, neben der fatal anstrengenden Filmmusik, die wirklich die ganze Zeit hier durchknallt, aber billig wirkt, aber immer so, als würde die Sonne gerade irgendwo über einem Berg strahlen und alles erhellen.
Ja, mit so Chorälen, ja.
Ja, das ist so. Und das sind so 3 Dinge, dass ich kam mit dem Hauptdarsteller, bin ich so gar nicht warm geworden, spielerisch und auch ohne all das Vorwissen. Ich habe gezielt versucht, vieles, außen vor zu lassen und mir nicht vorher anzueignen, um erstmal diesen Film zu sehen. Die Musik, aber vor allem, das ist für mich ein Film, der diese Themen Kindesmisshandlung und Kindesentführung als ein Vehikel nimmt, um über diesen Mann zu erzählen. Und ich finde, da ist die Ordnung einfach falsch rum. Ja. Ich finde, diese Figur sollte untergeordneter der Sache sein. Und das ist sie in Sound of Freedom nicht.
Ich musste tatsächlich in der Vorstellung ein paar Mal lachen, weil es so Situationen gab, die so überdreht, überzogen und auch manipulativ waren, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als wirklich meiner diesem Schock dann auch Ausdruck zu verleihen, indem ich lache. Es gibt so Situationen, das sagtest du schon, wenn er sich so reindreht und auf die Frage, warum er das macht, dann mit diesem Gottesspruch dann antwortet, der immer wieder wiederholt wird, auch in der PR-Kampagne. Es gibt dann noch eine andere Szene, da sagt dann Bill Camp zu ihm, hörst du das? Das ist der Sound of Freedom. Und ich das war so scheiße. Wir haben die englische Version geguckt, deswegen hat es da Sinn ergeben. Und es wirkte, als hätte man so Schlagworte geschrieben, die man dann besonders gut vermarkten kann, die sich in so einen Trailer schön einfügen lassen, die hinterher schön wiedergegeben werden können, wenn man das dann eben auch in einer PR-Kampagne tut. Und alles, was man da sagt, ne, und alles, was worum sich die Inszenierung dreht, ist um Tim Ballard und dieses edle Vorhaben, Kinder zu retten, in ein besonderes Licht zu stellen. Und nun muss man sagen, und das werden viele Kritiker von Kritiken wie diesen, wie unserer, tun, die werden sagen, ja, aber das ist doch ein wichtiges Thema, das muss man doch in ein besonderes Licht stellen. Und ich finde, das haben andere Filme deutlich besser getan. In meiner Kritik hatte ich auf Capernaum hingewiesen, der das aus der Perspektive der Kinder tut und dann wirklich zeigt, was ist denn da eigentlich los? Und zwar ohne, dass er das täte, indem er dann eben so eine Rambo-Nummer am Ende draus macht, indem das eben zu großem Kino wird, mit großen Chorälen und wo der Held in ein ganz besonderes Licht gestellt wird, wo Jim Caviezel dann ab und zu mal Tränen im Auge haben darf, weil ihn das alles so doll berührt. Und das ist kaum zu ertragen, wie verlogen der Film dann in solchen Momenten wirkt. Und wie du sagst, er kann das dann selber gar nicht tragen. Da hat sich dann für mich am Ende herausgestellt, dass hier wirklich viel Gewese gemacht wird. Und am Ende ist ein Film, der, wie gesagt, auch nicht wirklich was bewegen wird.
Das ist auch als Beispiel, wenn ich mich an Joaquin Phoenix in A Beautiful Day erinnere, auch ein Film, wo ich finde, der sich mit Menschen handelt.
Ja, oder Traffic.
Ja, und auch mal um dieses Thema noch mal ganz kurz anzusprechen. Gerade wenn wir über Kindesentführung oder Missbrauch körperlich oder auf psychischer Ebene reden, ist es nach wie vor so, dass die meisten dieser Dinge schon mal in der eigenen Familie stattfinden. Und da ganz viele Traumata geschürt werden und Menschen gebrochen werden oder jahrelange Therapie brauchen, wenn sie das überhaupt da heilen oder überwinden oder damit leben können. Das ist eigentlich ein Thema, da muss man nicht weit gucken. Man kann sehr, sehr nahe sein. Ich erinnere mich an eine Reportage aus dem Fernsehen, wo sich Schauspielerinnen als 12-, 13-, 14-Jährige geschminkt haben und dann in Scharen auf Männer getroffen sind, die gezielt diese Altersgruppe suchten für Dates zum Geschlechtsverkehr.
Ja. Das sagen ja auch viele Experten gerade.
Es gibt ja auch diese Dokus, ne, über Sextourismus in Thailand, wo auch Rentner sich dann niederlassen und gezielt junge Mädchen oder Jungen suchen oder auch unser einfacher Konsum. Wenn du guckst, von der Banane über die Schokolade und den Kaffee, da ist so viel Kinderarbeit leider drin, auch in Fairtrade-Symbolen. Man braucht nicht diesen einen Film und man ist auch nicht plötzlich erwacht wegen Sound of Freedom. Man kann sich damit jeden Tag und auch, finde ich, umfänglich und nicht verschwiegen von deutschen Medien auseinandersetzen, wenn man das möchte. Und das macht diese Diskussion für mich so unecht.
Die Macher stellen immer wieder in den Raum, dass wenn du genügend Kinokarten kaufst, dass du dann was gegen dieses Problem tust. Und das ist so, wie das kommt mir immer vor wie diese Internetritter, die glauben, weil sie zu Hause auf einen Button geklickt haben, haben sie in der Welt was verändert. Das passiert natürlich nicht. Du kannst viermal in diesen Film gehen und trotzdem wird es nicht weniger Kindesmisshandlung auf der Welt geben. Dafür müsste man tatsächlich was tun. Und das gilt sowohl für die Zuschauer als auch die Macher, die das nur behaupten. In meinem Video habe ich das ja auch schon angesprochen. Statt tatsächlich am Ende des Films, wo Jim Caviezel in dem wirklich grauenerregenden Stück am Ende, da sitzt er nämlich in den Credits in so einem Special Screening nochmal da und erzählt.
Special Message heißt das sogar, oder?
Special Message erzählt dann, dass man bitte für diesen Film Karten kaufen soll. Und da dachte ich so, ja, aber warum denn nicht dann Geld sammeln für tatsächliche Hilfsorganisationen? Da merkt man, es geht gar nicht darum. Und viele tatsächliche Hilfsorganisationen und Experten für Kinderhandel sagen, dass das Problem ist an diesem Film auch, dass Kindesmissbrauch und Kinderhandel passiert ja ganz häufig ganz woanders. Es fängt häufig in Familien an. Häufig werden Kinder auch weggegeben von den eigenen Eltern. Und diese Arbeit mit solchen Betroffenen, mit solchen Kindern, die ist sehr viel delikater. Kinder werden häufig traumatisiert. Und hier in diesem Film wird dieser Punkt zum Beispiel gar nicht angesprochen. Es wird im Grunde so eine große Hollywood-Dramatik daraus gesponnen. Und viele Kritiker da und eben auch Experten sagen, dass diese Einsätze, die hier gezeigt werden, die lassen sich natürlich schön gutierbar für ein sensationsgeiles Publikum aufarbeiten, weil man hier eine Insel kauft und dann da Festnahmen passieren und am Ende mit dem Boot in den Dschungel gefahren wird und dann irgendwann mit Maschinenpistolen auf jemanden geschossen wird. Und das ist alles ganz toll, um dann so ein Spektakel daraus zu machen. Aber dieses Thema ist kein Spektakel. Und es ist ein sehr verfranstes, ein globales Thema, was auf so vielen Ebenen angegangen werden muss. Und jetzt zu behaupten, dass das die Lösung ist, das ist ja Blödsinn. Und dieser Film ist nicht der erste, der darauf aufmerksam machen möchte. Ja. Es ist nur der erste, der sich dieses Thema so widerlich, muss man regelrecht sagen, zu eigen macht, um da eine PR-Kampagne darum zu spinnen und um dann in den USA vor allen Dingen die politischen Ideologien, die Macher und die Beteiligten, die da jetzt auch für werben, ne? Also zum Beispiel Mel Gibson hat sich vor eine Kamera gestellt, Elon Musk, also die großen Vorreiter in Sachen gesunder Menschenverstand, die haben dann dafür sich ausgesprochen. Und Jim Caviezel war bei Steve Bannon, bei Jordan Peterson, also wirklich genau bei den üblichen Verdächtigen hat man sich dann da reingehangen. Das ist halt so gerade der Stand, wo man merkt, so, ne, da versucht man irgendwie so einen Kulturkampf mit zu inszenieren. Wusstest du, das habe ich in meinem Video gar nicht angesprochen, der Hauptfinanzier des Films, der sitzt dann auch in einem Interview, das ich mit reingeschnitten habe, der ist mexikanischer, was ist der? Ich glaube, der ist auf jeden Fall Politiker und zwar aus dem rechten Spektrum.
Wusste ich nicht.
Und der ist einer der Hauptfinanziers und also alle Beteiligten daran haben irgendwie kann man sagen, ist der Mantel, der über ihn hängt, ist auf jeden Fall mehr als düster. Und wenn man sich dann anguckt, was da für eine Kampagne von ihnen selbst daraus gemacht wurde und hinterher das so gespinnt wird, dass die Medien sind, die das verbieten wollen. Und man muss sagen, klar, es gibt einige Medien, die sich dagegen offen aussprechen. Und es gibt einige, wie jetzt zum Beispiel, ich habe schon vorhin gesagt, die Süddeutsche Zeitung, die dann dem Film unterstellen, er sei QAnon Geschwafel, was er nicht ist, das muss man klar sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Der Film wiederholt diese Ideologien nicht, das machen sie schon relativ clever, sondern diese Ideologien, also dass es diese Elitenverschwörungen gibt und dass Kinder entführt werden, damit man ihnen Adenochrom aussaugen kann, das wird in der PR-Kampagne drumherum gemacht. Der Film hat nur den Saatboden dafür gelegt und das ist wirklich schäbig auf ganz großer Ebene.
Das zeigt sich ja an der Stelle, finde ich. Ich meine, der Film existierte ja vorher, ne, bevor diese Sagen rumgingen.
Ja, wobei, also QAnon, das geht ja, also die QAnon-Beschwörung,
geht es so weit
was
zurück?
Die sagen, das geht ja ewig zurück. Das muss man ja sagen. Das ist ja eine uralte, rassistische Sachen. Das wurde ja schon den Juden vorgeworfen, dass die Blutkindern aussaugen würden, um sich zu verjüngen. Das sind ganz alte, rassistische, tief verwurzelte Verschwörungsmythologien, die hier einfach nochmal aufgegriffen werden. Und natürlich von Leuten wie Mel Gibson, der selber schon als Judenhasser sich gezeigt hat oder als Rassist.
Ich hatte das Gefühl, dass Regisseur Alejandro Monteverde eigentlich der so bemühteste war, einen Film zu machen.
Das glaube ich nicht.
Nee, meinst du nicht? Nee,
so stellt er sich gerne dar. Ja, im Nachhinein hat er jetzt ja auch mehrfach gesagt, dass er ja auch ein bisschen erschrocken war. Ne? Also A, um die Beteiligung der Leute, also das, um dieses QAnon-Ding hätte er gar nicht gewusst. Und er wollte doch nur einen Film machen, der dieses Thema anspricht. Und das ist natürlich absoluter Bullshit. Wie gesagt, der Hauptfinanzier ist ein Rechter. Sein Hauptdarsteller ist einer, der schon vor den QAnon-Verschwörungen durch hocherzkonservative Standpunkte aufgefallen ist. Und spätestens seit...
Auf den ja auch Tim Ballard bestanden hat. Ne? Also gegen den Willen der Produzenten, soweit ich gelesen habe.
Und wie gesagt, auch Tim Ballard ist nicht erst seit diesem Jahr in der Kritik. Also es ist absoluter Blödsinn, dass der davon nichts gewusst hat und da einfach nur einen Film macht. Nein, nein. Also das ist vielleicht auch von uns jetzt eine Verschwörungstheorie, aber das nehme ich dem einfach nicht ab.
Also ich weiß es nicht, 2018 den Film gedreht. Ich ich stecke dann einfach nicht tief genug drin. Ich weiß es nicht. Ich hatte zumindest das Gefühl gehabt beim Schauen, dass dieser Film...
Ja, aber diese Themen gibt es nicht erst seit 2018. Man kann vielleicht sagen, dass dieser große Kulturkampf erst durch die Trump-Regierung zu so einer Lawine geworden ist. Aber diese Themen sind alle nicht neu.
Was ich sagen wollte, vielleicht andersrum, ist, dass wenn ich nur diesen Film für mich gesehen habe, dann hatte ich das Gefühl, dahinter könnte ein Regisseur sitzen, der eigentlich einen Film zu erzählen hatte. So, das ist das, was ich sagen wollte. Mehr ist der zumindest in dieser gesamten Problematik und im Hintergrund nirgendwo aufgefallen als jemand, der so noch gezielt Benzin ins Feuer mit
erschüttet. Wie gesagt, betrachtet man den Film für sich, kann man ganz klar sagen, um dabei auch mal einen Gegenpol zu den Medien, die es ja angeblich gibt, zu geben, die den Film verbieten wollen oder euch den madig reden wollen. Nee, guckt den euch an. Ihr werdet selber herausfinden, ob das was mit euch macht. Ich kann mir vorstellen, dass der durchaus auch Leute emotional berühren wird. Warum auch nicht? Nicht jeder guckt Filme so wie wir, die ja nochmal oft einen kritischeren Blick auf Storyzusammenhänge und auf Figurenkonstellationen haben. Und dieses QAnon-Ding ist darin halt nicht zu finden. Auf der anderen Seite kann man diesen Film ja fast nicht gucken, ohne nicht dieses große Ganze auch mitzubekommen. Und ich finde, dadurch entwickelt sich ja dieses Geschmäckle ist ein falsches Wort, aber dieses, man geht da rein, informiert sich vielleicht und bekommt dann mit, die Macher sagen, also da ist noch was Größeres dahinter. Und dann gibt es Leute, die vielleicht vorher überhaupt nicht in diesem Verschwörungsding drin waren und durch so einen Film erst da reingezogen werden. Es wirkt dadurch an manchen Stellen, wirkt diese ganze PR-Kampagne darum, wie so ein großes Bewerbungsvideo oder fast so ein Video, wo man die Leute mit auf eine Seite ziehen möchte. Und das ist kritikwürdig und das stellt diesen Film in Licht, wo man sagen muss, kann man den für sich betrachten? Kann man den einfach nur für sich bewerten?
Naja, ich glaube, es wird schon Leute geben, die zumindest reingehen, davon hören und sagen, mal gucken, was das ist. Und da finde ich aber auch dieses Berührtsein von dem Film selbst. Ich denke schon, dass viele Leute sehen, dass das Thema eigentlich viel, viel tiefer reicht und dass dieser Film diese Tiefe überhaupt nicht abbildet, nämlich diese Kinder selbst. Und das ist für mich bei weitem das größte Problem an diesem Film, dass sie eher wie ein Schutzschild und damit hat das eine Doppelmoral, die in diesem Film innewohnt. Das ist mir sehr übel aufgestoßen. Hm. Das ist für mich das Schwierigste an diesem Film. Plus diese Special Message am Ende, man soll doch Tickets kaufen, damit so viele Leute wie möglich den Film sehen, weil, um das kurz gesagt zu haben, man kann quasi danach Tickets scannen auf der Leinwand, weiß nicht, ob es in Deutschland auch funktioniert, und dann Tickets kaufen für Leute, die sich sonst keine Kinotickets leisten können. Das hat den Film zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres in den USA gemacht, der bis jetzt auch schon fast das, weiß ich nicht, 17-fache seiner Produktionskosten weltweit eingespielt hat. Ja, aber überzeugt euch am Ende selbst, wir haben jetzt sehr lang über diesen Film geredet, bei dem wir seit gut 3 Monaten regelmäßigst Nachrichten erhalten, warum wir nicht über ihn reden und da doch endlich mal über ihn reden sollten. Aber ich habe in all den Monaten keine neutrale, entspannte Nachricht zu diesem Film bekommen. Und das, muss ich sagen, war so, what?
Ja, aber da sieht man ja, das hatte ich ja auch in meinem Video gesagt, man sieht ja an der Qualität der Nachrichten, die wir erhalten. Da werden ja wir ja nicht gefragt, ey, macht ihr vielleicht noch eine Kritik? Weil solche Anfragen kriegen wir ständig. Ne? Machst du Kritik zu Film XY, Serie XY? Aber nie werde ich in dieser Form angeschrieben. Ich hatte ja einen Kommentar eingeblendet bei mir auch, wo Leute dann sagen, wenn du das nicht tust, bist du einer von den Bösen, die Kindesmisshandlung unterstützen. Und das ist wirklich krank, so eine Sichtweise. Und dass Leute wirklich daran denken, das lässt mich ein bisschen an der Welt verzweifeln, muss ich sagen. Deswegen ging es uns ein bisschen darum, dieses Thema Größe aufzuziehen. Ich glaube, viele von euch denken sich, what a Scheiß, warum redet ihr da so darüber lange? Andere werden, es gibt hier immer wieder auch Podcast-Hörer, die mir dann auch Sachen, ne, der Typ, der dir das geschrieben hat, du sollst deine gehässige Stimme weglassen, hatte mir auch geschrieben, weil er den Podcast wohl in den letzten Wochen gehört hat. Also es gibt hier Podcast-Hörer, die offenbar da eben auch jetzt nicht so glücklich sein werden mit dieser Kritik. Aber es geht nicht anders, um über diesen Film zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu was anderem und zwar zu einem von den Filmen. Wir haben ja eine Jahresvorschau vor ein paar Wochen gemacht und haben dann darüber gesprochen, welche Filme werden wohl richtig, richtig gut werden, richtig, richtig schlecht. Und Robert war der festen Überzeugung, dass Saw 10 ein Hammerknaller-Ding wird.
Hammerknaller-Ding habe ich nicht
gesagt. Doch, du hast gesagt, du hast den Daumen nach oben.
Ich war gehuckt von der Geschichte und dachte, der kann was, der wird gut, der wird dem Franchise, das wird das wieder nach vorne bringen.
Ungefähr hau raus, so. Wie fandst du denn? Ich weiß gar nicht, was du letzten Endes dachtest.
Ja, also erstmal Jigsaw, wie heißt der? John Kramer. John Kramer, Leute, hat Krebs und das sehen wir im Trailer. Er geht in Behandlung, eine ganz seltene am anderen Ende der Welt gefühlt, die ihn retten kann. Stellt sich heraus, die haben ihn über den Tisch gezogen und dafür will er sich rächen in seiner Manier der Todesfallen, die wir kennen. Ja gut, ich war erstmal so ein bisschen enttäuscht ganz am Anfang, weil der Film braucht tatsächlich, ich glaube, 45 ja. Minuten, bis das, was der Trailer aber mehrfach und überall um die Ohren knallt, das zu erzählen. Dann saß ich so da und dachte, ist das jetzt euer Ernst? Das habe ich mir jetzt, also das weiß ich doch, das fühlte ich mich an Mac erinnert, wo man den Hai nach 70 Minuten sieht. Und das war so das Erste, wo ich so dachte, und nee.
Der Trailer kriegt es in zwei Sätzen hin. Ne, der Trailer erzählt dir in zwei Sätzen, wie quasi, was jetzt dieses Ding ist mit diesem über den Tisch ziehen, dass John Kramer verarscht wurde und jetzt auf Rache sind.
Um dir ganz kurz ein Sorgefühl zu geben, bauen sie vorher eine Tagtraumsequenz ein, wo ich auch wirklich, die ich wirklich eklig fand, wo ich dann sagte, oh nee, also ich merkte richtig, entweder werde ich jetzt älter oder die sind noch brutaler geworden, aber ich glaube, ich vertrag's nicht mehr so gut jetzt mit 36.
Echt? Ich fand die Fallen diesmal ein bisschen zu zart.
Oh, wir waren so, oh nee, ich dachte gestern das erste Mal so, ach, das meint David mit, dass es mit älter werden manchmal ein bisschen zu gruselig oder zu schlimm wird. Ich fand's wirklich unangenehm. Ich hatte das Gefühl, ich habe das zwar alles schon gesehen, aber fand das sehr unangenehm. Und was dann aufgeht, ist ja auch egal. Nachdem wir dieses Szenario durch haben, haben wir eine Gruppe von Leuten, die nach und nach so Spiele überleben müssen. Das fühlt sich dann an, wie wir es aus allen Saw-Filmen irgendwie schon kennen und bauen uns dann aber auch irgendwie so eine verzwistelte Nummer auf, die mir vor allem im Finale einfach zu viel, zu gewollt und gedrungen war. Also unterm Strich, da der 9. Teil so richtig schwach war, ist der hier aus meiner Sicht definitiv besser, aber auch nur Mittelmaß, maximal. Ja. Ich werde noch eine Nacht drüber schlafen, aber der erfindet das Rad nicht neu und ich finde, jetzt könnten sie auch langsam mal den Sack zumachen und dann eine neue Reihe starten. Also ich brauche diese Figur dann nicht mehr. Das habe ich alles schon so gesehen. Es ist halt eklig, Torture-Porn. Für mich war es irgendwie wirklich unangenehm zu sehen, wenn du sagst, sie waren sie dir zu zahm, habe ich nicht mehr so im Blick, ob das sonst alles schlimmer war.
Ja, bei mir war eher so das Ding, dass ich mich schon im Vorfeld gefragt habe, was soll das eigentlich? Weil sie ja, diese Handlung ist ja angesiedelt zwischen Saw 1 und Saw 2. Und es ist ja nicht so gewesen, dass die Drehbuchautoren darauf geguckt haben, auf die große Reihe und gesagt haben, Mensch, da gibt es diesen einen schwarzen Fleck, den wir nie erzählt haben, wo die Zuschauer sich bestimmt fragen, was ist wohl passiert zwischen dem ersten und dem zweiten Teil? Sondern es ist so gewesen, dass die Reihe in den letzten Jahren stark nach unten tendenziert ist und der 9. Teil wirklich ein absolutes Desaster war. John Kramer war nicht mehr dabei und deswegen haben sie jetzt, glaube ich auch, weil die Fans John Kramer und Jigsaw seit dem 3. Teil vermissen und es ja seit dem 3. Teil immer wieder abstruseste Verknüpfungen gibt, die irgendwie versuchen, John Kramer zurückzubringen oder eine Figur, die auch schon mal John Kramer auf dem Flur gegenüber gestanden hat, ist jetzt der Killer und damit man John Kramer dann drin hat, kommt Tobin Bell in so einer Flashback-Sequenz kurz rein und sagt, hey, lass uns zusammenarbeiten. Und das ist dann einer der großen Twists dieses Films. Und deswegen haben sie den jetzt zurückgebracht, was wieder mal so, ne, das ist wieder einer dieser Horrorfilme. Man fragt sich, warum muss es jetzt einen 10. Teil geben? Und die Erklärung dafür, die Antwort ist, wir hatten eigentlich, ne, wir wollen wirklich einfach nur Geld damit verdienen. Und wir wissen einfach keinen anderen Umstand mehr, als jetzt so ein blödsinniges Prequel aufzuziehen. Und die Idee, die sie dann haben.
Ist das nicht so eine Art Midquel dann eigentlich irgendwie?
Ja, irgendwie sowas. Midquel. Das gibt zwar noch nicht das Wort, aber wir haben es jetzt hier gerade erfunden. Hervorragend, Robert.
Danke.
Vielleicht gibt es irgendwann einen Wikipedia-Eintrag. Robert Hofmann, da erfand damals
Tony Surroundi und Midquel.
Und die Idee, die sie jetzt dann haben, die ist wirklich, die ist nicht nur nicht besonders spannend. Ich finde es nicht uninteressant, dass sie versuchen, einen emotionalen Hook für John Kramer aufzubauen. Aber was der Film dann dadurch eigentlich macht, ist, dass er so eine ganz verquere Moral präsentiert. Eigentlich ist ja Jigsaw immer der Böse gewesen. Na, auch wenn er immer wieder behauptet, so er wäre ja gar nicht derjenige, der tötet. Das machen sie im Film jetzt auch immer wieder, dass sie sagen, so ja, nicht wir töten, sondern ihr seid es, die eine Entscheidung treffen. Aber das ist ein bisschen quatschig. Das ist, ne, jemand wird in eine Falle hineingezerrt und dann wird eine Uhr angestellt und ja, dann muss er da innerhalb von 3 Minuten rauskommen und sich Übles antun. Ansonsten stirbt er dann halt. Das ist halt trotzdem noch Mord. Das kannst du der Polizei ja gerne mal erklären, dass das ja nicht so sei. Und sie versuchen das hier immer wieder so zu drehen und dem Ganzen irgendwie so eine seltsame Moral zu geben, die ihn vermenschlicht. Und ich finde, das wird dieser Figur auch nicht gerecht. Eigentlich sind diese Killer aus Horrorfilmen immer dann am besten, wenn sie wie Michael Myers auch am ehesten nicht erklärt werden. Dennoch fand ich so ein paar Momente gar nicht übel, ne, in denen er dann merkt, so, oh, ich wurde betrogen und jetzt lege ich hier mal so richtig los. Auch Amanda ist wieder dabei und deren Verbindung wird noch mal so minimal ausgebaut in so 2-3 Sätzen. Aber das sind alles Tropfen auf den heißen Stein, denn so ab der 45-Minuten-Marke geht das große Gefoltere dann wieder los. Es gibt so, na, ich würde sagen, 3 Fallen, die wirklich schmaddrig sind, wo man wirklich sagen kann, hui, da haben sie sich auf jeden Fall wieder versucht, ein bisschen was Fieses auszudenken. Ich fand, die Inszenierung ist hier einfach nicht so gut. James Wan hat das selbst im ersten Teil noch deutlich besser hinbekommen, aber vielleicht ist das auch einfach meine Erinnerung, die mich trügt, weil das muss man ja auch sagen, alleine nur 10 Saw-Teile gab es jetzt. Die ganzen Trittbrettfahrer, die sich auch ein bisschen an diesem, so wie Hostel oder The Collector, die sich an dieser Art und Weise des blutigen Killens und des Torture-Porns versucht haben, die zählt man ja gar nicht mehr mit, aber unser Blick auf diese Filme, schon allein, dass man mittlerweile von einem Genre, dem Torture-Porn-Genre spricht, sagt ja eigentlich, dass wir irgendwie auch übersättigt wurden eine Zeit lang. Und deswegen habe ich, glaube ich, diesen Eindruck, dass diese Fallen mich jetzt nicht mehr wirklich mit einem Ofen hervorgelockt haben. Vor allen Dingen auch, weil sie nicht mehr so wirklich etwas zu tun haben mit den Taten der Opfer. Ich bin der Ansicht, dass einige Saw-Filme zumindest versucht haben, eine Verbindung der Falle zu dem zu spinnen, was die
Tat war.
Was die Tat gewesen ist, wegen der John Kramer sie versucht jetzt ranzukriegen. Es gibt so eine, die hat mit einem Gehirn zu tun, da passt es noch am ehesten. Aber bei den anderen habe ich das ehrlich gesagt nicht so richtig her.
Na, diese Tagtraumsequenz auch noch ein bisschen.
Ja, auch noch ein bisschen. Aber nehmen wir zum Beispiel mal, ich sag mal, Gabriella, was ist da der Hintergrund gewesen? Und diese Falle fand ich zum Beispiel total quatschig.
Ja. Aber was hat sie auch getan? Ne? Also Wie spiegelst du verfehlte Moral oder Ethik in einer Falle wieder?
Ja.
Das wird so. Aber gut, für alle, die Saw-Reihe mögen, ey, macht es, aber es ist wirklich was, das reicht. Es reicht.
Es reicht krass. Reicht. Also ich finde, der Film zerfällt gerade am Ende. Es wird dann mehr als unglaubwürdig, weil vor allen Dingen der letzte große Plan, der dann auch mit der typischen Saw-Musik unveiled wird, der ist so hirnrissig, so hanebüchen, weil der auf so vielen Zufällen und Dingen basiert, die eigentlich nicht vorhersehbar sind.
Das ist zu viel.
Das ist viel zu viel. Und am Ende kam ich raus und dachte, boah, ich bin so durch mit der Saw-Reihe. Und also auf gar keinen Fall möchte ich einen 11. Teil haben. Aber bei diesen Serien ist davon ja nicht auszugehen. Ey, früher wäre das alles auf DVD gelandet, ne? Es gibt so viele, die nicht wissen, wie viele Hellraiser-Filme es gibt, wie viele Freitag der 13. Filme es gibt, weil die alle irgendwo in einem DVD-Regal oder VHS-Regal gelandet sind. Und heute landen die im Kino, weil sie trotzdem irgendwie ihr Geld einspielen, weil Leute sagen so, ey, so ein bisschen Torture-Porn ist dann auch okay. Und diese Filme werden ja so günstig produziert. Und ich finde, auch das sieht man Saw 10 deutlich an. Da ist nicht viel Geld drin. Die Shots im Tageslicht, die wirken wirklich billig zum Teil. Ich brauche keinen weiteren Teil. Du wahrscheinlich auch nicht.
Nein, ich hänge dir sogar gleich noch einen anderen Horrorfilm an, wenn du möchtest. Ganz kurz übrigens, um es mal gesagt zu haben, Saw 10 kommt bei uns Ende November in die Kinos. Mhm. Und Sound of Freedom, glaube ich, am 8. November, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Ich will dir kurz von Halloween Park erzählen, dessen Originaltitel Karussell viel cooler ist, finde ich, als Halloween Park. Ist übrigens, letzte Woche meinte ich, deutscher Film ist ein schwedischer Film. Und es geht um den Liseberg. Das ist ein Freizeitpark. Der ist eigentlich abends geschlossen und da arbeitet Fiona als Parkmanagerin. Und die muss jetzt so eine Sonderschicht einlegen, weil dann eine Gruppe von VIPs die Chance haben, den Park für sich alleine zu haben. Nur noch der Nachtwächter ist da unterwegs und sie stellt fest, ah, das sind eigentlich alles ehemalige Freunde, mit denen sie zu tun hatte und wo es auch keine so schöne Geschichte eigentlich gibt. Aber das wird der Film uns später erzählen. Und die führt sie da durch den Park, bis auf einmal da irgendjemand mit so einer verblutverschmierten Maske und einer Axt in der Hand anfängt, die nach und nach abzuschlachten. Und damit ist es der Film in einem Freizeitpark, wo Jugendliche nach und nach draufgehen und wir durch zu viel Foreshadowing immer wieder eigentlich schon wissen, aha, hier gibt's wahrscheinlich eine Verbindung, aha, hier gibt's eine Geschichte. Der Film lässt ja auch sehr früh schon tief blicken mit einer Öffnungssequenz, in welche Richtung sich das verlagert und man kann sich da eigentlich ziemlich gut zusammenbauen, worauf es hinausläuft. Kurzum, das ist für einen schwedischen Film und in diesem Set Freizeitpark, wo ich mich da wiederfinde und denke, muss schon cool sein, nachts mal alleine in so einem Park, Achterbahn, alles fahren zu können, ist bestimmt ganz nett, aber dann da dieses Horrorelement, um nur so einen Typen oder eine Frau mit einer Axt zu haben, die dann da umherwirbelt und abschlachtet, das haben wir auch schon sehr, sehr oft gesehen, Stichwort Michael Myers und Co., da ist zu wenig Eigenleistung oder Energie drin an einer noch nicht dagewesenen Idee, sodass der auch so vor sich hin kraucht in nur 82 Minuten Lauflänge oder Abspann. Wenigstens in der Kürze versucht er da die Würze zu finden. Auch mittelmäßig, Mensch. Schade. Das brauche ich auch nicht weiter jetzt ausführen. Startet aber genau diesen Donnerstag am 26. Oktober in den Kinos.
Das war der, bei dem wir letzte Woche vermutet hatten, das wäre ein vielleicht deutscher Film.
Ja, ich habe den in Schwedisch gesehen. Insofern nichts verstanden, aber englischer Untertitel. Gut, mich würde ja interessieren, David. Ich würde sagen, Anatomie eines Falls startet nächste Woche, nehmen wir nächste Woche mit, weil wir sind schon sehr vorangeschritten. Willst du mir vom Konzert erzählen oder wollen wir über Emma Stone reden?
Ich erzähle dir ganz kurz vom Konzert. Der Film, der jetzt gerade richtig Kasse macht. Taylor Swift hat sich ja entschieden, ihre Eras-Tour, die sie jetzt seit einer Weile fährt, in die Kinos zu bringen. Ich glaube, sogar im Selbstvertrieb. Ich glaube, sie hat sich...
Ohne Studio, ja, komplett alleine. Die macht ja richtig Geld, weil kein Studio verdient mehr.
Das finde ich so krass bei der. Das ist wirklich so eine... das ist wirklich so eine Selfmade-Frau, die alle Fäden in der Hand halten möchte. Das gilt für ihre Albumproduktion und eigentlich jeden Aspekt, der sich um ihr Geschäft dreht. Und das finde ich wirklich toll, weil sie, glaube ich, sich auch sagt so, ey, da wird so viel gemunkelt und gewurschtelt, ich habe da keine Lust drauf, ich möchte, wenn, dann alles selber kontrollieren. Sogar die Preise sind hier so vorgegeben. Wir haben nämlich relativ viel bezahlt und zwar, ich glaube, 19,89 €.
Und für die Kleine müsste es 13 Euro noch
was gewesen sein. Nee, ich habe für sie denselben Preis bezahlt. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir waren hier im Kino im Zoopalast und da meinte einer derjenigen, die an der Kasse saßen, dass man da gar nicht großartig dran verdienen würde, weil das wirklich, die Preise wurden über den Konzertveranstalter ausgegeben und ich glaube, das Geld geht wirklich komplett an den. Da wird bei den Kinos nichts belassen. So richtig kann ich es nicht bestätigen, aber das war das, was man mir erzählt wurde.
Das glaube ich
nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, so, weil das würde gar keinen Sinn machen, aber auf jeden Fall. Ja, das ist die Experience, die man bekommt. Taylor Swift fast 3 Stunden auf der Bühne in L.A. hat sie das gefilmt. Und ich muss vielleicht da im Vorfeld sagen, ich war mit der Kleinen da und die Kleine ist großer Fan, kann einige Songs auswendig mitsingen, was sie dann auch getan hat. Generell um mich herum tanzende Leute, nicht so viele, aber es gab viele, die sich dann selbst gefilmt haben. Es gab Leute, die die Leinwand komplett abgefilmt haben, wo ich dachte so,
wie voll war der Saal?
So? Ich glaube, es waren so 50 Leute. Und zwar in Saal 1, also da, wo wirklich 1000 reinpassen. Das war jetzt nicht so dolle.
Okay.
Aber weltweit ist der ja gerade sehr erfolgreich. In den USA ist der auf Platz 1. Killers of the Flower Moon ist ja gestartet und nur auf der 2 hinter der Eras Tour eingestiegen. Also Taylor Swift hat da auch wieder einen goldenen Riecher gehabt und sich da jetzt auch in so einen, ja, filmisches Feld reingesetzt, wo sie gerade auch keine anderen Blockbuster zu fürchten braucht. Bis jetzt The Marvels am, ich glaube, 8. November startet. Und das ist wirklich interessant, dass ein Konzertfilm auf der 1 startet. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht, was heißt nicht, ich mag Taylor Swift sehr, schon allein daher, weil die Mädels hier, wenn ich zum Beispiel arbeite, ganz häufig wird laute Musik angemacht. Und darunter ist auch immer wieder Taylor Swift. Und dadurch habe ich so ein paar Songs lieben gelernt. Und zwar vor allen Dingen ihr Album 1989 heißt es. Wie ich finde, ein fantastisches Album. Da ist wirklich ein Hit nach dem anderen drauf. Und bei der Eras Tour hat sie sich von ihrem neuesten Album, glaube ich, zurückgearbeitet bis zu den ersten. Und dadurch hast du da wirklich krasse Knaller mit dabei, gerade bei dem 1989-Album. Da werden dann immer so 3-4 Songs von gespielt. Aber du hattest auch ganz viel, und so ging es mir. Von den 2 Stunden 45 war bestimmt eine Stunde, wo lauter Songs kamen, die kannte ich nicht, und die fand ich auch öde. Dass es für mich echt eine Qual war, zum Teil das durchzuhalten. Muss aber sagen, zu sehen, wie die anderen Leute abgegangen sind, wie die Kleine getanzt hat und vor allen Dingen die Bilder, die sie einfangen, das Bühnenbild, wie Taylor Swift auch noch nach 2 Stunden und 45, wobei ich glaube, der Film wurde für die Kinoauswertung gekürzt. Das geht, glaube ich, 3,5 Stunden in Konzertform. Ich dachte so, ich hätte schon nach 5 Minuten geschwitzt und hätte nicht mehr gekonnt, und die zieht wirklich bis zum Ende durch. Die Tänzer sind toll. Also diese Show ist einfach fett. Das muss man ganz klar sagen. Was die da auffahren, ist nur krass. Und dadurch macht es auf jeden Fall Spaß, da reinzugehen. Es ist, falls ihr Bock habt, das zu tun, also lasst euch auch darauf ein, so im Saal ein bisschen Spaß zu haben. Das war bei uns so. Am Anfang merktest du, alle Leute saßen noch ganz ruhig da. Aber je länger es ging, da hat sich keiner mehr drum geschert, ob man auch mal mit Licht filmt, oder die haben sich dann auch hinten, haben sie TikToks voneinander gemacht. Und das war okay für alle. Weil es war dann fast ein bisschen Konzertatmosphäre. Aber es ist nicht mehr als das. Da ist kein Behind-the-Scenes-Material. Sie sind nie hinter der Bühne. Es wird keine Vorbereitung erzählt. Es ist wirklich nur das Konzert. Und das muss man wissen. Aber ich nehme an, viele, die jetzt nicht von sich aus sagen, boah, so ein Taylor Swift-Konzert, das würde ich gerne mal im Kino sehen, die werden da eh wie ich nur drin landen, weil irgendeine Tochter oder die Freundin oder der Freund gesagt hat, ich bin Swiftie, ich muss jetzt unbedingt die Eras-Tour im Kino sehen. Wir wollten ja Konzertkarten für die Hamburg-Show nächstes Jahr haben. Alles ausverkauft.
Ich habe mich auch beworben, wurde quasi ausgewählt als jemand, der am Vorverkauf teilnehmen darf, hat aber auch keine Chance. Man muss ja vorher in eine Verlosung, um teilzunehmen am Vorverkauf.
Also die eine Chance, die ich jetzt noch sehe, ist, dass Taylor Swift regelmäßige Hörerin dieses Podcasts ist. Und Taylor, falls du das hier hörst, schick doch mal 4 Tickets rüber. Die Kleine würde sich freuen, so. Ich gehe dann jetzt nicht mit, aber Carly wäre, glaube ich, auch dabei, und Robert und Gina. Und wenn du dann dabei bist, bring doch auch gleich noch, wen wollten wir neulich zum Podcast einladen? Hat sich Bully Herbig bei dir gemeldet? Oder Terence Hill?
Nee, aber eine Regisseurin habe ich in die Runde geworfen, wo du noch den Film gucken musst.
Ja, das mache ich noch. Da kommen wir vielleicht wieder. Und vielleicht holen wir Eve auch als Gast demnächst mal wieder zurück, weil jetzt kommen ja so ein paar Marvel-Sachen. Über Loki sprechen wir diese Woche noch nicht, weil du hast es noch gar nicht geguckt. Und
ich habe 10 Minuten geguckt und dann gedacht, oh.
Ja, ich habe 3 Folgen geguckt und habe gedacht, oh. Aber das können wir ja mit Eve besprechen, weil der findet die Loki-Serie sehr toll und ist ja eigentlich auch so Comic-Nerd. Das machen wir mal in den nächsten Wochen. So viel zu Taylor Swift The Eras Tour.
Alright. Jetzt frage ich dich ganz ehrlich, wir sind bei 70 Minuten. Möchtest du noch den letzten Film machen oder sollen wir ihn in die nächste Woche mitnehmen?
Naja, wir haben in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht so viel. Dann hätten wir nächste Woche mit Anatomie eines Falls und Poor Things, 2 der besten Filme des Jahres, im selben Podcast.
Das wäre doch was, oder nicht?
Warum nicht? Jetzt haben wir die Leute zwar heiß gemacht, aber
das tut uns wirklich leid. Wir haben uns sehr lange mit Sound of Freedom aufgehalten, aber nächste Woche auch noch dann 5 Nights at Freddy's würde ich mitbringen. Aber es kommt auch ein neuer Film auf den Streamern raus mit Chris Evans und Emily Blunt, Pain Hustlers. Das machen wir alles dann nächste Woche. Vielen Dank dann fürs Reinhören diese Woche. Macht's gut.
Ja.
Und tschüss.
Bis denn. Tschüss.